Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode. Heute geht es um das Smartphone-Verbot. Warum? Ja, viele beteiligen sich gerade in den sozialen Medien, sei es jetzt LinkedIn oder auch Instagram, an Diskussionen rund um das Thema Smartphone-Verbot, Social-Media-Verbot und eigentlich ja, kann man es als Beteiligter schon gar nicht mehr hören bzw. lesen und hat auch relativ viel schon gelesen. Und ich habe mir jetzt mal bemüht, eine kleine Zusammenfassung zu machen zu, ja, einerseits zu den Studien, das heißt also, wie ist da die Studienlage, welche gesundheitlichen Einflüsse haben denn jetzt Smartphones auf die Kinder, auf die Jugendlichen, auf die Erwachsenen, einerseits bezogen auf die Bildschirmzeit, andererseits aber auch auf die Inhalte und aber auch, wie sieht's aus mit Schule und Smartphone, das heißt also, es ist ja, geht ja hier nicht darum, dass man das Smartphone komplett verbietet, obwohl manche Hardliner sicher sagen würden, so ein Smartphone hat unter einem Alter von 16 im Kinderzimmer nichts verloren und so weiter. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber es geht ja auch um Smartphone und Schule und Unterricht. Ja, das heißt, auch da habe ich mich mal versucht, ein bisschen schlau zu machen und versucht, das in eine Zusammenfassung zu bringen, was jetzt die Sinnhaftigkeit eines Smartphone-Verbots an der Schule ist und wäre, wenn man es auf die ein oder andere Art und Weise dort einführen würde. Es wäre noch sicher darauf zu sprechen kommen, wie man das Smartphone-Verbot dann durchführen kann oder auf welche Art und Weise das dann im Schulleben dann praktiziert wird. Und ja, ich kann nur so viel sagen, bei uns gibt es ein Smartphone-Verbot. Ich bin ja aus Bayern, genauer gesagt aus Augsburg. Und da haben wir ja an den Schulen, eigentlich schon seit ich Lehrer bin, das sogenannte Handyverbot und das Verbot für digitale Endgeräte. Es hat sich jetzt in Corona ein bisschen geändert, die Klausel. Aber generell steht es jeder Schule frei, dieses Smartphone-Verbot entsprechend, ja, sehr streng oder weniger streng, auf jeden Fall auf eine gewisse eigene Art zu interpretieren. Ja, wie ist die aktuelle Lage? Also derzeit auf Social Media, ja, haben sich leider wieder so, mich erinnert es ein bisschen an Corona, so zwei Teams, ein Team Vorsicht, Verbote, ne, und ein Team eben so, ja, Medienkompetenz gebildet, wird behauptet. Ich sehe das jetzt nicht so streng, aber es ist schon so, dass viele dann immer irgendwie zugeordnet werden, wenn sie was schreiben, ach so, du bist ja wieder aus dem Team Verbote und so weiter. Also das halte ich für wenig gewinnbringend, aber so funktioniert halt Social Media, dass sich Leute entsprechend dann meinen, da klassifizieren zu müssen. Und manche meinen das auch, machen das auch freiwillig und ordnen sich dann da so zu. Versucht es zu vermeiden, aber klar, man hat halt eine Meinung und ja, manche fühlen sich berufen, die irgendwie, wie gesagt, so klassifizieren. Viele sind aus dem Elternbereich, die dann sagen, wie schwer es ist, überhaupt da in dem Thema Fuß zu fassen und die Bildschirmzeit festzulegen für die Kinder. Und es ist alles sehr streng bei ihnen und bei ihnen zu Hause gibt es ein Handy erst mit 14 und das sorgt dann wieder für, ja, für ein schlechtes Gewissen bei anderen, die sagen, oh Gott, echt, erst ab 14 und so. Also es ist schwierig für alle, die dort mitlesen, weil egal wem man folgt oder überhaupt, wie man der Diskussion folgt, man hat immer ein schlechtes Gewissen als Eltern, habe ich das Gefühl. Jedes Mal, wenn man das liest, denkt man sich, oh Gott, das ist aber bei mir gar nicht so. Oder oh Gott, jetzt hat meine aber 1,5 Stunden Bildschirmzeit und die hier reden, sie haben gar keine oder in dem Alter nur 1/2 Stunde. Und es führt natürlich zu Diskussionen und natürlich auch dafür oder dazu, dass man sich da relativ schlecht fühlt. Lösungsansätze gibt es dort kaum. Es wird viel diskutiert, es wird viel von sich geredet und ich habe so das Gefühl, dass eine wirkliche Lösung da eher kurz kommt, bis gar nicht angeboten wird. Und es sind auch wenig Lehrer an der Diskussion beteiligt, Lehrerinnen und Lehrer gar nicht. Viele Eltern, viele sogenannte Experten aus dem erweiterten Bildungsbereich, die sich da mitteilen. Und ja, auch viele natürlich, die Bücher geschrieben haben, Initiativen unterstützen zum Thema eben Smartphone und Kinder und so weiter, Ratgeber. Und die versuchen natürlich dann durch bestimmte Positionen ganz klar auch den Verkauf ihrer Bücher oder den Bekanntheitsgrad ihrer Initiativen nach vorne zu bringen. Und das ist ja auch gerechtfertigt und in Ordnung. Es sorgt nur dafür, dass bei manchen dann schon so ein bisschen Panikmache aufkommt, gerade schon bei den Titeln, wie schlimm es um unsere Kinder bestellt ist und wir werden unsere Kinder ins Unglück stürzen, wenn wir so weitermachen und so fort. Also es, wie gesagt, wenig Lösungsansätze, viel Angstmacherei und deswegen, ja, der Ansatz dieser Episode eben ein bisschen zumindest zu versuchen, die Studienlage und die, ja, ich sag mal, so eher aus der Sicht der Naturwissenschaften heraus das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Was ist jetzt dran an der einen oder anderen Aussage? Und ja, ein bisschen auch vielleicht dieser Angst vorzubeugen, weil es ist dann schon immer schade, dass, obwohl man ja das Wissen hat, dass man da immer so auf die Angst setzt, nur um ja vielleicht doch noch mal ein paar Bücher zu verkaufen. Und das ist jetzt nicht wirklich die Antwort auf die Sachlage, sondern dient eigentlich immer nur dem eigenen Bekanntheitsgrad, sich in irgendwelche Talkshows zu positionieren oder sich in irgendwelche Zeitungen zu bringen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das so überhand nimmt bei manchen doch sehr fähigen, kompetenten und auch Leute, die es wirklich wissen müssen, weil sie an den entsprechenden Positionen sind. Und wenn man dann die Bücher liest, teilweise ist es gar nicht so schlimm, wie der Buchtitel es erstmal vorgegeben hat und denkt sich, wieso, so ist es, das entspricht doch der Realität und es ist gar nicht so, als ob die Kinder alle ins Unglück laufen, sondern es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, wo wir als Lehrer, als Eltern entsprechend eingreifen können und es macht ja auch Hoffnung und es ist dann gar nicht so schlimm, wie eben, wie gesagt, diese Buchtitel oft vermuten lassen. Ja, wie ist das jetzt mit dem Handyverbot? Also wenn man mal die Bundesländer vergleicht, später kommen auch noch die Länder der EU an sich, aber hier bei uns ist es ja so, dass jedes Bundesland eigene Regeln machen kann zu der ganzen Sache und Bayern hat, also ich komme ja aus Bayern, und Bayern hat ein Handyverbot an Schulen seit 2006 und es geht um Nutzung von digitalen Endgeräten und die ist nur dann zulässig, wenn eben Lehrer oder eben auch der Chef der Schule oder überhaupt die Schulleitung das genehmigen, dann ist eben die Nutzung von digitalen Endgeräten erlaubt. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, das zu verbieten und haben trotzdem digitale Endgeräte, weil wir ja die digitalen Schulen der Zukunft haben als Pilotprojekte, aber dann auch jetzt eben durch das Budget, was freigegeben wurde, auch jede Schule peu à peu seine Jahrgänge ausstatten kann mit Tablets über dieses Programm. Das heißt, wir sind ja gar nicht in der Situation zu sagen, na gut, wenn wir die Handys und die Smartphones eben verbieten, haben wir gar keine digitalen Endgeräte mehr im Unterricht zur Verfügung. Und das muss man schon sehen. Also da ist Bayern in der Situation zu sagen, na ja, wir können uns das digitale Endgerät quasi leisten und uns auch leisten, das andere zu verbieten. Andere Bundesländer sagen, na ja, wir haben noch keine Budgets freigegeben für Tablets. Und wenn ein Lehrer quasi digital arbeiten möchte, dann braucht er ja ein digitales Endgerät und dann muss er auf die Privatgeräte setzen, also auf die Smartphones. Und wenn ich dann Smartphones verbiete, muss ich sie aber ja dennoch für unterrichtliche Zwecke wieder freigeben und das macht es natürlich insgesamt immer komplizierter, weil dann natürlich keinerlei Management wie ein MDM-System oder irgendwelche Classroom-Manager-Systeme dann dahinter stecken können, weil es ja Privatgeräte sind. Diese Smartphones und die ganz anders dann eigentlich gar nicht verwaltet werden können, anders als die Tablets, die dann zumindest vormittags im Schulmodus laufen und nachmittags dann als Privatgerät normal genutzt werden können. Baden-Württemberg hat ja im neuen Schulgesetz wohl irgendwie handyfreie Zonen und auch Zeiten irgendwie geplant. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen hat da gar keine Regelung, Berlin auch nicht und Bremen auch nicht. Und zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen, da ist alles noch in der Diskussion und in der Mache. Ja. Und auch in Sachsen-Anhalt ist ähnlich wie in Bayern, dass man sagt, naja, es geht um die eigenen, schuleigenen Regelungen. Also man sieht schon, wenn man so die Bundesländer vergleicht, dann ist es sehr, sehr unterschiedlich und das ist auch verständlich. Warum? Weil, wie gesagt, manche haben halt das Budget für digitale Endgeräte und andere eben nicht. Und ich finde es doch einen Unterschied in der Diskussion. Deswegen ist es auch schwierig, darüber jetzt bundesweit zu diskutieren. Wenn Bayern sagt, naja klar, Handyverbot, logisch, Smartphone muss weg, stört. Naja, aber wir haben halt die Tablets. Das heißt, ein Unterricht mit digitalem Endgerät, ja, funktioniert in höheren Klassen, wo man das eben zur Verfügung hat. Und in anderen Bundesländern sagt man, naja, auch bei uns lenken Smartphones ab, haben hohes Ablenkungspotenzial. Aber wenn wir die verbieten oder wenn wir sie in Tresore einschließen oder wie auch immer, dann stehen sie uns nicht zur Verfügung für eben Learning-Apps oder für KI oder für andere Sachen. Und da finde ich, es ist ein Teil, der immer bei der Diskussion mit berücksichtigt werden muss. Ja, kommen wir zum ersten Teil der Studienlage. Also wie sieht es mit den gesundheitlichen Auswirkungen aus, was Smartphone-Nutzung angeht? Und da sticht ein Vertreter aus der naturwissenschaftlichen Ecke besonders heraus, das ist der Herr Professor Spitzer, der verschiedene Studienergebnisse miteinander verknüpft und daraus sehr, ich sag jetzt mal, provokante Thesen ableitet. Ich sage es jetzt mal ganz stark vereinfacht, also Smartphone-Nutzung bei Kindern, ja, muss man dazu sagen, führt zur Erblindung. Das ist so eine seiner Thesen. Und wenn man dem mal nachgeht, dann, und das ist für mich auch was Neues, weil normalerweise dachte ich immer, wenn jemand wie er jetzt zum Beispiel 2 Doktortitel hat und in Harvard war und so weiter, oder also zumindest auf renommierten Universitäten gelehrt hat, dass so jemand natürlich rein faktisch argumentiert. Das heißt also, rein unemotional, fachbezogen, fachgebunden, inhaltsbezogen. Also wie gesagt, so wie man sich es halt vorstellt, es gibt so, das gibt es nicht. Ja. Also entweder ist es so, weil es eben die Studienlage klar beweist oder eben nicht. Jetzt ist es hier so, dass hier verschiedene Studienergebnisse so miteinander verknüpft werden, dass sie natürlich so interpretiert werden können, aber faktisch nicht unbedingt zusammenhängen müssen. Sprich, es ist Tatsache, also wahr ist, dass wenn man sehr nah an zum Beispiel so einem Smartphone, das muss man ja sehr nah liest, also Naharbeit nennt man das, als Fachbegriff sozusagen, dann im Kindesalter führt es zu einer sogenannten Emmetropisierung, das heißt also das Längenwachstum des Auges verstärkt sich, ja, und ein Längenwachstum des Auges, das führt zur Myopie, also zur Kurzsichtigkeit. Und Myopie generell, ja, eine starke Kurzsichtigkeit, ja, also wenn die wirklich stark ist, und die kann natürlich verstärkt werden dadurch, dass man viel Zeit damit verbringt, etwas recht nah ans Auge zu halten und das zu lesen. Also es kann ein Buch sein, das kann ein Smartphone sein, das kann ein Computerbildschirm sein, das ist egal. Aber wenn man viel Zeit damit verbringt, eben mit Naharbeit, dann ist das so? Also dann findet diese Emmetropisierung, also diesen Längenwachstum, gerade bei Heranwachsenden eben vor allem, also ausschließlich da, eben statt. Das ist eine Tatsache. Und eine Tatsache ist auch, dass hohe Kurzsichtigkeit das Risiko für Netzhautablösung, grüner Star und so weiter, dass das Risiko für solche Erkrankungen höher ist, als wenn jemand nicht kurzsichtig ist oder schwach kurzsichtig. Das heißt, der Zusammenhang ist da. Naharbeit im Kindesalter führt zur Kurzsichtigkeit, teilweise zu starker Kurzsichtigkeit, und starke Kurzsichtigkeit erhöht das Risiko für Netzhautablösung. Wenn man es jetzt ganz krass sagt, und eine Netzhautablösung oder ein grüner Star kann natürlich zur Erblindung führen. Nur ist die Verknüpfung, dass das Smartphone jetzt zwingend dafür verantwortlich ist, natürlich nicht gegeben, sondern es geht ja darum, dass die Naharbeit, das sehr nahe Betrachten von Gegenständen. Und dann gibt es noch die Kombination zu sagen, die Gegenwirkung gegen diesen übermäßigen Längenwachstum, der zur Kurzsichtigkeit führt, ist zum Beispiel eben Sonnenlicht. Also wenn man rausgeht an die frische Luft, sich draußen aufhält, gerade auch in der Mittagszeit, sorgt eben dieses die Lichteinstrahlung zum Beispiel eben für erhöhte Dopaminausschüttung, unter anderem vermutet man auch im Bereich des Auges, und im Bereich des Auges hemmt diese Dopaminausschüttung dann wieder dieses Längenwachstum. Das heißt, jemand, der viel Zeit drinnen verbringt und sehr viel Naharbeit macht, der hat nochmal ein höheres Risiko, kurzsichtig oder stark kurzsichtig zu werden. Präventiv eben wäre rauszugehen sozusagen, aber das ist nicht kausal mit dem Handy verbunden. Also, und das wird dann eben aber dann so behauptet. Also natürlich kann ich sagen, wenn ich viel mit dem Smartphone in der Nähe lese als Kind, dann kann das Risiko eben steigen. Aber das gleiche Risiko hätte ich, wenn ich mit dem Buch Naharbeit, also wenn ich Bücher lese oder wenn ich sonst irgendetwas eben nah an die Augen halte. Nur das Argument von ihm ist halt immer, naja, das macht man aber nicht, wer liest schon 3-4 Stunden? Naja, klar, die Bildschirmzeiten sollten damit möglichst kurz bis eigentlich seiner Ansicht nach ja gar nicht vorhanden sein. Also sie sollten eigentlich gar kein Handy benutzen als Kinder. Ja, das mag man unterstützen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Nicht unbedingt aus diesem hier, dass man vielleicht nicht in der ersten Klasse als Kind schon ein Handy hat, aber diese direkte Verknüpfung gibt es eben nicht. Eines seiner bekanntesten Werke ist ja die digitale Demenz, also es geht darum, dass ja das übermäßige Benutzen von digitalen Medien zu demenzartigen Erkrankungen führen kann oder führt zwingend. Ja, das hat natürlich jetzt nochmal Fahrt aufgenommen mit KI, weil man sagt, naja gut, KI führt natürlich zu einem Fähigkeitsverlust, wenn ich sehr viel mir von der KI also machen lasse. Also wenn ich Texte schreiben lasse, wenn ich mir Sachen vorgeben lasse, dann mache ich die ja nicht selber. Und das ist natürlich schon ein Effekt, der wahr ist, also nicht der digitalen Demenz, aber dieses De-Skilling, also der Verlust von Fähigkeiten. Das ist ja logisch. Ich meine, wenn ich Texte nicht mehr selber schreibe und mich um keine Rechtschreibung mehr bemühen muss, die nur immer rüberkopiere, dann verliere ich natürlich auch diese Fähigkeit, das genau zu kontrollieren und werde faul und habe da entsprechenden Verlust. Dem muss ich mir natürlich bewusst sein. Dass mir jetzt ganz provokant gesagt blöd wird vom der Nutzung von Smartphones und unkreativ und faul und so weiter, das widerspricht natürlich total dem, was man zum Beispiel bei TikTok sieht. Ja, da lachen jetzt vielleicht einige, weil ja wirklich so viel Quatsch auf TikTok zu finden ist wie sonst nirgendwo. Aber die Kreativität, mit der dort teilweise Leute ja zutage treten, ist schon beeindruckend. Also ich würde behaupten, dass diese aktuelle Generation Gen Z und Gen Alpha mit zur kreativsten aller Zeiten gehört, weil die Möglichkeiten eben da sind. Und damit meine ich ja jetzt nicht nur Videos, sondern es werden ja Videos von analogen Sachen auch gemacht, die äußerst beeindruckend sind. Und da ist es egal, ob jetzt jemand irgendeinen Schrank baut oder irgendein Lifehack oder so zeigt, dass das auf Video festgehalten wird, ist das eine. Aber der Inhalt ist ja das andere. Und so viele kreative ja, Videos oder kreative Do-it-yourself-Videos, was es alles gibt, die man ja auch nachmacht und dann selber wieder nur auf neue Ideen kommt. Das gab es noch nie. Ja, insofern ist diese Behauptung, dass man natürlich von dem Konsum, ja, und damit meint man natürlich auch Fernsehen, also oder Videospiele, ja, dass das da gibt es keinerlei Beweise. Also keine Studie kann beweisen, dass übermäßiges Computerspielen oder übermäßiges Konsumieren von digitalen Medien tatsächlich zum Verlust von Gehirnfähigkeit oder von Intelligenz quasi so ungefähr führt, weil so wird es ja behauptet. Ne? Also man wird blöd. Blöd heißt, man verblödet, sprich man verliert Fähigkeiten, das Gehirn schrumpft, ne? Oder wie auch immer. Also da gibt es genauso keinen Zusammenhang. Aber wie gesagt, also es gehe ja am Anfang zum Beispiel, das KI-Beispiel bringt es auf den Punkt, wenn ich natürlich viele Aufgaben outsource, dann habe ich natürlich keinen Lerneffekt. Und das ist ja seine These, dass man sagt, man sourced wahnsinnig viel out. Klar, wenn ich einen Film gucke, muss ich mir natürlich keine Gedanken mehr machen, wie bei einem Buch, wie sieht die Welt aus? Kriege ich ja vorgegeben. Aber glaube, die wenigsten kämen auf die Idee, dass Filmschauen irgendwie blöd macht, nur weil ich die Kreativität des Filmemachers auf mich einwirken lasse und nicht meine eigene Vorstellungskraft nutze. Aber das mag schon was dran sein, dass man natürlich dann nicht unbedingt in der Lage ist, aus Texten sich besonders gut Sachen vorzustellen aus eigener Kreativität. Es ist eher so, dass man dann meistens aus dem, was man gesehen hat im Film, das dann adaptiert. Also ich glaube schon, dass man da eine große Vorstellungskraft hat, wenn man viel bildhaft konsumiert. Aber kann schon sein, dass wenn man rein lesetechnisch unterwegs ist, dann eine hohe eigene Vorstellungskraft entwickelt, die völlig einem zu eigen ist. Das kann ich nicht eigentlich bestätigen oder widerlegen. Da, wie gesagt, gibt es aber keinen direkten Zusammenhang. Ein weiterer Teil war der Handynacken, also die Haltung beim Konsumieren übers Handy ist nicht gerade gesund. Also sorgt für Spannungen, die zu Migräne führen und so weiter. Das ist wissenschaftlich tatsächlich auch nachgewiesen. Das kann man auch in Umfragen ganz klar festmachen, dass da ein Zusammenhang existiert. Auch, dass abendliche Handynutzung zum Beispiel im Bett und so weiter zu Schlafstörungen führen. Und dann kann man natürlich schon sagen wieder, ja gut, Schlafstörungen führen zu schlechteren Lernerfolgen, Konzentrationsschwächen, weil man hat ja schlechter geschlafen. Und dann ist wieder so eine Art Kausalzusammenhang da, Handys führen zum Verblöden, weil eben das Konsumieren von Social Media am Abend, das ist aber ja dann wieder eine spezielle Zeit, dann für schlechten Schlaf sorgt, für schlechter Schlaf, für schlechte Lernleistung und. Ja, also hier kann ich als Eltern natürlich eingreifen und sagen, na gut, also ein Handy hat im Zimmer abends ja nichts verloren, das kommt halt raus und dann besteht gar nicht die Gefahr, dass man das vorm Schlafengehen noch konsumiert. Grundempfehlung ist generell einfach eine Stunde vorm Schlafengehen einfach das Ding wegzulegen, weil dann schläft es sich tatsächlich besser. Das liegt einfach an den, sag jetzt mal, gehirnaktivierenden Social-Media-Inhalten, die einfach für eine gewisse Wachheit sorgen und dieses Dopamin, was da ausgeschüttet wird, auch. Und dann schläft man einfach unruhiger. Das geistert einem im Kopf rum und ja, ist einfach nicht gut für den Schlaf, wenn man so will. Ja, der nächste Punkt wäre die psychische Gesundheit. Ne, wir waren gerade bei der körperlichen Gesundheit. Jetzt geht man eher mal und schaut sich die Studienlage bei der psychischen Gesundheit an. Und da sieht es schon ein bisschen düsterer aus, weil der Zusammenhang zwischen exzessiver Nutzung und erhöhtem Risiko für Depressionen, Angststörungen und so weiter, der ist da. Also das ist so. Ist auch eine Art Teufelskreis. Das heißt, wenn ich ängstlich werde, wenn ich depressiv werden sollte oder das induziert wird eben eine Depression dadurch, ziehe ich mich ja noch weiter zurück, isoliere mich in die digitale Welt und der Effekt verstärkt sich dadurch natürlich noch. Ja. Und jetzt ist natürlich so, sag mal, ja gut, dann ist doch so ein Handyverbot natürlich gut. Naja, das Handyverbot bezieht sich ja nur auf die Schulzeit. Das heißt also, die Nutzung findet, das weiß man auch, hauptsächlich zu Hause statt. Also in der Schule findet Unterricht statt und selbst wenn ich es nicht verbiete, ja, wie viel Zeit kann ich dann schon im Social Media verbringen, dass das dann wirklich so einen Umfang annimmt, dass es, sag jetzt mal, exzessiv bezeichnet werden könnte. Daheim sieht das schon anders aus. Wenn ich um eins heimgehe und ich sitze von 2 Uhr bis abends um 8, 6 Stunden vorm Handy, dann sieht das schon anders aus, wie wenn ich im Unterricht mal 10 Minuten drauf gucke. Ja, oder in der Schulzeit insgesamt, weil viel mehr Zeit wird man da nicht für kriegen. Und da ist dieses, in dem Bereich zu sagen, naja, da steht's doch, dass es schlecht ist. Ja, ja, schon, aber es ist ja die Schulzeit, die da ja zur Sprache kommt. Und wir wollen ja in der Schule das Smartphone-Verbot durchsetzen. Hier wäre jetzt eher die Diskussion zum Social Media ab 16 oder Social Media ab 14 oder ein Smartphone generell erst ab 14. Dann ist es was anderes. Dann hat man ja den gesamten Bereich abgedeckt. Aber die Diskussion, die ja jetzt eigentlich immer geführt wird, ist ja die, ob ein Smartphone-Verbot an der Schule integriert oder etabliert werden soll. Ja. Und daraus resultiert natürlich so ein bisschen auch die Medienbildung der Eltern. Das heißt, ja, die Schule leistet schon oder versucht den Beitrag dadurch zu leisten, dass sie mit den Kindern entsprechend Medienkompetenz aufbaut. Aber sobald die natürlich zu Hause sind, geht es ja auch um die Medienkompetenz der Eltern und der Schülerinnen und Schüler. Und naja, das müsste die Schule dann mit verstärkter Elternarbeit leisten. Es ist die Frage, inwiefern man noch dafür Ressourcen hat, das zu tun. Ja, aber das wäre ja dann die Konsequenz, wenn der exzessive Konsum hauptsächlich ja, zu Hause stattfindet. Und die Frage ist auch, naja, warum überhaupt ist dieser Konsum so exzessiv? Also da gibt es ja diese verschiedenen Sachen, wo man sagt, naja, wieso nutzt du dein Smartphone so häufig? Ja, weil ich Angst habe, irgendwas zu verpassen. Das ist dieses FOMO, so Fear of Missing Out. Also ich verpasse einfach etwas. Wenn Nachrichten kommen, will ich direkt wissen, was war das jetzt für eine Nachricht? Meist ja nicht wichtig. Meist ist es von irgendwas, nur Werbung oder irgendein Hinweis. Es wurde etwas dort und dort gepostet. Und das ist dann eh gar nicht so wichtig. Aber trotzdem ist nicht so einfach, weil man es von sich selber natürlich kennt. Wenn das Ding bimmelt oder wenn es vibriert, dann hat man natürlich immer diesen Drang, doch nochmal nachzuschauen, was ist jetzt da eigentlich für eine Nachricht gerade angekommen. Auch diese Tatsache, dass Leute ihre Handys nutzen, während sie sich mit anderen unterhalten sollten, eigentlich am Mittagstisch oder Abendtisch, ist natürlich auch ein Thema. Also das heißt, 30% nutzen während solchen Unterhaltungen immer mal wieder ihr Handy. Dafür gibt es auch ein Fachwort, das heißt Phone-Snapping oder Fapping. Muss man auch mal hinterfragen, ob man nicht da irgendwelche Regeln aufstellt, also beim Abendessen eben vorher das Handy auf jeden Fall wegzupacken, gerade auch als Eltern. Also Cybermobbing, ja, ist immer auch mit analogem Mobbing begleitet und 18% der Schülerinnen und Schüler berichten auch davon, dass sie davon betroffen sind. Und das, finde ich, ist das auch so ein Thema. Das findet natürlich dann auch in der Schule statt, wenn Handys erlaubt sind. Und natürlich nicht, wenn sie verboten sind. Und ist ja auch schon mal schön, wenn man da einen sicheren Raum hat, zu sagen, naja gut, in der Schule wenigstens, dann klammern wir das aus, aber das löst das Problem ja nicht. Also dann findet das Cybermobbing halt nach der Schule statt. Und viel wichtiger wäre ja, das Thema in der Art zu bearbeiten, dass es gar nicht stattfindet. Das ist natürlich total utopisch, glaube ich, weil Mobbing war schon immer ein Thema in der Schule, egal ob jetzt digital oder analog. Es wäre natürlich wirklich super, wenn man das irgendwie so in den Griff kriegen würde, dass kaum noch irgendwer mehr Angst haben muss, irgendwie gemobbt zu werden oder irgendwie blöd angemacht zu werden. Und ja, es ist natürlich was anderes, ob man analog gemobbt wird in der Klasse oder digital vor der ganzen Welt, theoretisch. Und es kann natürlich sehr, sehr, sehr belastend sein. Und das ist auch ein Thema, was natürlich uns als Lehrer sehr beschäftigt, weil man einfach auch weiß, das ist so der Super-GAU. Also wenn Videos oder Fotos von Schülerinnen und Schülern ins Netz gestellt werden, die wirklich übel sind, dann, oh Gott. Und das ist natürlich auch, wenn man eigene Kinder hat, ganz schlimm, die Vorstellung. Und ja, da setzen halt viele an und sagen, naja, der Bösewicht ist halt auch die Hardware, also klar, die macht's möglich, aber auch die Anbieter von sozialen Medien, Plattformen, ja, egal welche, und die müssen eigentlich ja dann da entsprechend regulatorisch wirksam werden. Und das wäre dann eben das Zweite, dass man sagt, naja gut, neben dem Smartphone-Verbot müsste es jetzt eigentlich auch eine regulatorische Maßnahme geben, was eine Altersgrenze betrifft, die es ja gibt. Also ab 13 sind die ganzen sozialen Medien. Und warum haben dann welche schon mit 10 Zugang? Ja, also weil halt die Hürden so gering sind, dass man sich natürlich einen Account machen kann, wenn man das selber machen möchte. Ja, aber wenn man das mit seinen Eltern entsprechend bespricht und versteht, wieso das so ist, wie es ist, dann kommt es vielleicht nicht. Aber wenn man das auf eigene Faust macht, dann denkt man weniger drüber nach, warum solche Sachen eigentlich für ältere Kinder sind und nicht für junge. Aber die Einstiegsschwelle ist halt gering. Man kann das locker machen. Und da gibt es natürlich viel, viel, viel Möglichkeiten zur Nachbesserung. Aber das muss vom Gesetzgeber natürlich festgelegt werden. Da können wir viel fordern, wenn da nichts passiert, dann wird sich da auch wenig ändern. Auch durch ein Smartphone-Verbot Wenn dann eben nur, wie gesagt, in der Schulzeit, wenn ich eine Ganztagsschule habe, dann habe ich natürlich auch den Großteil des Tages keinen Kontakt. Das ist richtig, aber zumindest bei uns und bei mir ist es halt so, dass wir halt um eins Schluss haben und ja, dann auch keinen Zugriff mehr haben, das irgendwie steuern zu können. Ja, jetzt kommt man natürlich zu dem interessantesten Teil, nämlich Handy und Schule. Also wir reden ja jetzt hier von dem Verbot und viele stellen sich das so vor, entweder gibt es das Smartphone halt oder es gibt es nicht an der Schule. Aber jetzt mal ganz klar, also ich fahre zur Schule und habe mein privates Gerät dabei, weil auch meine Eltern das möchten, falls ich abgeholt werden muss oder falls mir irgendwas passiert oder falls irgendwas ist, will ich, dass mein Kind erreichbar ist. Also fahre ich mit dem privaten Gerät zur Schule, ich erreiche die Schule. In der Schule ist das Smartphone verboten, das heißt, ich muss es ausmachen und wegpacken. Manche Schulen sagen, das reicht uns nicht. Bei uns wird das Handy abgegeben und in einen Tresor gesperrt. Dafür brauche ich, Größe bei uns, 1200 oder mehr Tresorplätze für die Smartphones, sprich in jedem Klassenzimmer einen verschließbaren Schrank, wo die Smartphones reinkommen. Das sind Privatgeräte. Wenn in dem Verbleib in so einem Tresor etwas passiert, haftet die Schule und im Fall des Unterrichts sogar der Lehrer dann. Wenn dann bei der Nutzung oder bei dem Wegsperren oder wenn die Schüler das rausziehen und eins knallt runter auf den Boden und niemand weiß, wer es ist oder wer es war und so weiter. Also bei all diesen ganzen Handhabungen gibt es Haftungsfragen. Ja, das ist das eine. Wie gesagt, Tresor mehr oder weniger sichtbar, wie auch immer, das gibt es die verschiedensten Sachen. Auch ich habe so eine Handygarage an meinem Wagen hängen. Das ist aber für Schulaufgaben und Tests. Das heißt, wenn wir einen Test schreiben, dann sage ich, bitte legt diese Handys da rein, inklusive Smartwatches, und dann kann der Test stattfinden und dann danach könnt ihr die wieder rausnehmen. Generell ist die Idee ja gut, was man sagt, die Handys einfach abgeben vor Unterrichtsbeginn und nach dem Unterricht entsprechend wiederholen, weil dann ist zumindest, und das ist ja eins der wirklich heißen Themen, also die Ablenkungsgefahr. Und das ist schon faszinierend. Da hat man einiges mittlerweile herausgefunden, dass selbst ausgeschaltete Handys, die sich in Sichtweite befinden, so wie das ja bei mir der Fall ist, also die geben ihre Handys in die Handygarage ab. Und meine Hoffnung war immer, dass sie dann ja auch keine Chance haben, da irgendwie, da kommt eine Nachricht, jetzt müsste ich eigentlich gucken, sondern dann ist das Handy auch weg aus Sicht und so weiter. Aber selbst das sorgt für Konzentrationsabzug. Also selbst das sorgt für eine Verminderung der kognitiven Leistungen, wenn ein Handy selbst ausgeschaltet sichtbar in der Nähe ist. Dazu gibt es Studien, die das ganz klar nachweisen, den sogenannten Brain-Drain-Effekt. Also dass solche ausgeschalteten, aber immer noch sichtbaren Smartphones so viel Aufmerksamkeit binden, dass sie Einfluss haben auf die kognitive Leistung, einen negativen Einfluss. Ja, und bei Ablenkung spricht man immer von zwei Arten, also explizite Ablenkung, das heißt die Nutzung des Geräts direkt sorgt natürlich für Ablenkung, das ist klar, aber auch die implizite Ablenkung, das heißt die bloße Anwesenheit des Geräts, ja, sorgt auch für eine Ablenkung. Und man hat da viel untersucht, auch im Zusammenhang mit PISA und OECD, und der Zusammenhang ist ganz klar, also hohe Bildschirmzeit und auch viel Freizeit vor dem Bildschirm mindern die Lernleistung. Also das ist, der Zusammenhang ist wohl relativ klar. Wenn man Handys sinnvoll in den Unterricht integriert mit einem guten Konzept, dann können diese Unterrichtskonzepte oder diese digitalen Aktivitäten im Unterricht durchaus förderlich sein. Aber es geht halt hier wirklich um Freizeitnutzung, die da einen negativen Effekt haben, auch während dem Unterricht. Und die Möglichkeit ist natürlich da, wenn ich mein privates Gerät habe, wo Ballstars und alles drauf ist, dann bin ich natürlich abgelenkt, wenn ich mein Lieblingsspiel die ganze Zeit auf dem Handy mit mir trage. Und dann sitze ich da im Unterricht und soll irgendeine langweilige Aufgabe erledigen. Und dann denke ich mir auch, naja, ich könnte ja jetzt auch was anders machen. Von daher ist die Idee, ich lobe jetzt wieder Bayern, aber die Idee nicht schlecht zu sagen, naja gut, klar, ich verbiete die Handys und gleichzeitig versuche ich aber ein alternatives Gerät irgendwie in den Unterricht zu bringen, zu finanzieren, dass Schüler trotzdem ein digitales Endgerät haben, weil es gibt ja mit KI und anderen digitalen Angeboten wahnsinnig viel, was sinnvoll in den Unterricht integriert werden kann. Ja, und dadurch, dass ich dann die Möglichkeit habe, über ein MDM-System diese Geräte so, ich sag jetzt mal einigermaßen zumindest, abzusichern, um Ablenkungen zu vermeiden, was mehr oder weniger gut funktioniert, aber eben besser als über das bloße Smartphone, dann habe ich die Möglichkeit, es in eine positive Richtung zu bringen, nämlich die Verwendung von digitalen Endgeräten im Unterricht. Und da gibt es jetzt auch dadurch, dass jetzt immer mehr KI-Angebote kommen, sicherlich viele, viele sinnvolle Anwendungen. Ja, da braucht man nicht drum herum reden. Aber diese Möglichkeit eben dieses bayerischen Modells ist natürlich noch nicht in allen Bundesländern so. Und daher verstehe ich die Diskussion natürlich schon. Man sagt, naja, Smartphone-Verbot schon gut, aber nur wenn man halt noch Alternativgeräte hat. Und wenn nicht, dann ist es schon auch gut, aber ja gut, was bleibt mir dann, wenn ich so arbeiten will? Ja. Und wenn man mal schaut, was so ein Verbot leisten kann, dann ist es mit Sicherheit die Reduzierung der Ablenkung. Aber auch, das ist auch etwas, was gesichert ist, also die Verbesserung des sozialen Klimas in der Schule selber. Auch die Sicherheit vor bestimmten Inhalten, Pornografie, Gewalt und so weiter, wenn das Handy nicht da ist, können solche Sachen auch nicht ausgetauscht werden. Auch die Gleichheit, die soziale, dass man jetzt sagt, oh, ich habe das neueste iPhone, was hast denn du für eine Krücke und so. Oder die ganze Zeit dieser Vergleich, der fällt halt weg. Aber halt nur bis 1 Uhr. Ja, also es ist halt dann bis 13 Uhr und dann sind wir wieder im normalen Alltag angekommen. Und da ist halt immer die Frage, naja, kann sich die Schule das leisten, sich aus diesem Alltag eigentlich komplett auszuklammern, indem sie das eine Realität in der Schule schafft, die eigentlich ja nicht der realen Welt entspricht. Ja, also wir müssen schon auch immer beachten, dass selbst wenn wir das so abkapseln, uns da digital, indem wir Smartphones quasi in Tresore einschließen, ja, so ist die Welt. Vielleicht leider, aber so ist sie halt nicht. Und Schule ist ja auch in der Aufgabe und in der Pflicht, auf die Welt da draußen ein Stück weit vorzubereiten. Und insofern müsste man auch schauen, dass man verpflichtende Medienkompetenz, Erziehung, wirklich auch verpflichtend im Lehrplan festlegt. Und da gibt's, teilweise ist es ja schon passiert, aber es reicht noch nicht, meiner Meinung nach. Ja, und wenn man jetzt wieder hier auch Studien guckt, also aus Augsburg, der Zierer ist ja jemand, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und der hat auch Studien gemacht, oder Metastudien, glaube ich, die kleine positive Effekte auch zeigen, ohne Smartphone zu lernen im Unterricht. Und da gibt es aber auch wieder britische Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Die sagen, nee, also wir haben das getestet, das hatte überhaupt gar keinen Einfluss auf die Lernleistung im Unterricht, ob das Smartphone jetzt da war oder nicht. Wobei man bei der Studie sagen muss, das waren, glaube ich, nur 30 Schulen, die da getestet wurden. Also 20 mit und 10 ohne oder so. Also was am Ende rauskam, ist, dass wenn ich das Smartphone in der Schule nutze oder eben nicht, hat keinen Einfluss auf die häusliche Nutzung. Das heißt, der erzieherische Effekt, dass ich sage, ein Smartphone in der Schule ist verboten, hat keinerlei Verhaltensänderung zur Folge, was das häusliche Nutzen oder die Bildschirmzeit zu Hause dann betrifft. Das heißt also, da ist leider kein Zusammenhang zu sehen. Das soziale Miteinander, das wurde deutlich positiv beeinflusst durch eben die Abwesenheit von Smartphones. Das belegen allerdings schon Studien. Also da ist ein positiver Effekt zu sehen. Ja, schaut man mal, was im Rest von Europa so los ist, zum Beispiel in Frankreich. Da gibt es eben die Nutzung, ja, bis 15 Jahre ist in der Schule verboten. Es gibt es irgendwie seit 2018, glaube ich. England ist relativ neu, hat auch eine Empfehlung, aber nur zu einem Verbot. Aber es ist ähnlich wie bei uns, also Schulsache oder zumindest wie bei uns in manchen Bundesländern. Schweden hat einige Studien auch am Laufen wohl anscheinend, wenn ich das richtig überblickt habe. Zeigt sich allerdings kein großer Effekt eines Verbots von wirklich Smartphones an der Schule. Wie gesagt, die Studien, die gemacht wurden, zeigen halt, dass das Schulklima, also das Miteinander in der Schule durchaus positiv beeinflusst wird von einem Smartphone-Verbot. Aber hier ging es wahrscheinlich auch um Lernleistung und so weiter in Schweden. Und die Studien, zumindest das, was ich gelesen habe, zeigen da einen geringen Effekt. Daher gibt es hier wohl auch, soweit ich weiß, kein direktes Verbot, zumindest kein direktes Verbot für die älteren Schüler. Oft ist das ja auf die Grundschule bezogen, gerade auch in Schweden. Die ganzen Änderungen und Rücknahmen sozusagen bezogen sich ja hauptsächlich auf Grundschulen. Niederlande hat seit kurzem ein Verbot. In welchem Altersbereich, das habe ich nicht herausgefunden, aber es ist auch relativ neu. Ja, abschließend noch so ein bisschen was aus meinem persönlichen Eindruck. Ich komme ja von einer Schule, die hat ja ein Smartphone-Verbot, so wie in Bayern ja alle. Jede Schule hat so ihre Regelungen. Bei uns ist das Smartphone generell auszuschalten, weil wir ja Geräte haben. Und es zeigt sich auch in der Pause als relativ problemfrei. Da sieht man eigentlich kaum Schüler mit dem Smartphone rumrennen. Und wenn, dann nach einer kurzen Ermahnung ja sowieso nicht mehr. Von daher glaube ich schon, dass ein Verbot, sage ich jetzt mal, in dem Bereich, dass Schüler, wenn sie miteinander wie in einer Pause oder auch in Freistunden zusammen sind, wirkt. Gerade auch eben auf das Miteinander, sozial, denke ich, dass das einigen Einfluss darauf hat, wie Leute miteinander umgehen. Es wird natürlich dann mehr geredet, als wenn jeder vor seinem Smartphone hockt. Und so soll es ja auch sein, dass die Schüler miteinander in der Pause auch spielen können. Aber das ist natürlich auch unserem Schulgelände geschuldet, das viele Möglichkeiten auch bietet. Das ist ja nicht überall so. Aber dennoch glaube ich, dass so ein Verbot in der Richtung, dass man sagt, also muss ja nicht sein, dass hier jeder im Unterricht oder in Freistunden, im Unterricht ja ähnlich, aber in Freistunden und in der Pause da vor seinem Gerät hockt. Also das halte ich für absolut zwingend. Also das ist es wie am Wandertag. Also am Wandertag meckern die Schüler, dass wir doch bitte in den Skyline Park gehen, dass wir doch bitte irgendwelche Sachen machen, wo ich sage, naja, das macht ihr doch sowieso immer. Oder mit Freunden, ja schon, aber nicht mit der Klasse, höre ich dann. Dann denke ich mir, naja, der Wandertag ist aber ja eigentlich auch so ein Tag, wo man alternative Freizeitvorschläge machen sollte. Also dann geht man halt mal wirklich wandern, weil die meisten gehen halt nicht in die Berge. Und dann macht man halt mal, wenn man die Möglichkeit hat, wie bei uns hier, wo man eine Stunde in den Bergen ist, macht man das halt mal. Und viele, wenn man in den Höllentalklamm zum Beispiel geht, habe ich auch schon gemacht, kommen zurück und sagen, boah, das war ja ein Wahnsinnstag. Hätte ich nicht gedacht, das war Wandern, okay, das wusste ich nicht. Und genauso ist es auch mit dem Smartphone-Verbot. Also man muss ja als Schule auch den Auftrag sehen, alternative Möglichkeiten mit meinen Freunden in Aktion zu treten, abseits von Brawl Stars und sonstigen Online-Games, die natürlich Spaß machen, die ich natürlich zu Hause mache. Aber wenn ich doch direkt im Kontakt mit meinen Klassenkameraden bin, dann sollte es doch andere Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung geben. Und da sehe ich die Schule schon in der Pflicht, das zu machen. Und wenn das eben nicht anders geht wie mit einem Smartphone-Verbot, dann soll das so sein. Aber wenn also auch ein Freund davon, das nicht völlig aus der Schule rauszunehmen, das Smartphone, sondern das sollte schon immer Thema sein, weil, wie gesagt, ein Verbot ist immer so ein Schnellschuss, wo man schnell was erreichen will und auch kann, politisch oft gewollt, wo man sagt, okay, wenn das nicht klappt, dann verbieten wir es halt einfach und dann haben wir die Ruhe. Ja, die Ruhe haben wir nicht, weil im Elternhaus natürlich weiterhin Unruhe herrscht und die Schule ja auch einen Bildungsauftrag hat und der bezieht sich auch auf Medienbildung. Und Medienbildung ist halt etwas, was nachhaltig ist. Das heißt, so ein Verbot wirkt kurzfristig sehr gut, hat aber keinerlei Nachhaltigkeit. Das zeigen ja auch die Studien. Die Studien zeigen ja, dass ein Verbot keinen Einfluss darauf hat, wie viel oder wie lange die Bildschirmzeit ist in der Freizeit, also zu Hause. Das heißt, es hat keinen Effekt, so ein Smartphone-Verbot, der nachhaltig auf das eigene Verhalten wirkt. Das heißt, es wäre schon, so sehe ich es zumindest, einen Teil des Bildungsauftrags einer Schule dafür zu sorgen, etwas verantwortungsbewusster auch in der Freizeit mit der eigenen Zeit umzugehen. Ja? Dass man einfach lernt, nicht nur jetzt was Bildschirmzeit angeht, welche Effekte die hat oder negative Art, sondern eben auch die Zeit in Social Media, dann eben auch überhaupt der Bewegungsmangel, der sich zeigt. All diese Sachen müssen Thema sein. Und natürlich auch, wenn es darum geht, alternative Freizeitkonzepte zu entwickeln, abseits vom vom Smartphone. All das gehört auch so ein bisschen zur Medienkompetenz dazu. Und das verlagern wir natürlich durch so ein Verbot, wo wir sagen, Smartphones schließen wir sozusagen beim Betreten der Schule ein und beim Verlassen der Schule kann ich es wieder haben aus, weil wir dann ja nie die Möglichkeit haben, auch mal das Smartphone zum Thema zu machen. Ja? Dass man das mal in den Unterricht einbezieht. Ja? Wie gesagt, da gibt es völlig unterschiedliche Meinungen. Das ist jetzt so meine Beobachtung eben aus, wie gesagt, einer Schule, die ja das Smartphone-Verbot hat. Und ein Smartphone-Verbot setzt voraus, dass die Schüler ihr Haupt-Smartphone auch abgeben. Das tun sie nicht. Sie geben oft, so beobachte ich es, ihr altes Handy ab und behalten ihr neues. Und nicht immer merkt man das sofort. Das heißt, auch bei Klausuren kann es passieren, dass alle zwei ihr Handy abgegeben haben, aber drei oder vier Leute immer noch eins haben. Also ja, die Schüler sind da sehr einfallsreich und auch das ist immer dann schwierig, weil so ein Smartphone-Verbot bindet sehr viel Lehrerkapazität im Unterricht, immer wieder diese Handypolizei zu spielen und zu gucken, was macht er da gerade? Ist das ein Handy? Ist das der Taschenrechner? Also das ist wirklich sehr anstrengend und sehr nervig, da so hinterher zu sein. Ja, das kann ich sagen als eine Schule, die die Smartphones nicht wegsperrt, sondern die Schüler haben ihre Smartphones in der Tasche. Die sollen nur ausgeschaltet sein und die digitalen Geräte, die benutzt werden dürfen, auch nur wenn der Lehrer sagt, wir brauchen sie jetzt, sind halt die Tablets. Ja, ganz klar. Ja, was kann die Schule an Strategien machen? Also wir haben die Medien-Scouts. Ich denke, das ist ein guter Weg, dieses Peer-to-Peer in der Schule zu etablieren. Es gibt dabei auch Initiativen, die man in der Schule etablieren kann von ClickSafe, also Unterrichtsmaterial oder auch von Schauhin. Wichtig auch die Eltern einzubinden über Abendveranstaltungen vielleicht oder auch Vorträge von Expertinnen und Experten. Dann natürlich auch Lehrerfortbildungen, schulinterne Lehrerfortbildungen von interessierten Kolleginnen und Kollegen für andere, um da für alle quasi so auch niederschwellig das ein bisschen zu vermitteln. Aber es gibt auch Externe, die man in die Schule holen kann, so wie die Medienhelden oder Protect, die dann mit den Schülern, gibt sicherlich vielleicht auch welche, die mit Kolleginnen und Kollegen dann Veranstaltungen machen, um da ein bisschen ja so ein Verständnis dafür zu entwickeln, was eigentlich Social Media, TikTok und so weiter bedeutet. Und das ist eben der Unterschied. Also ein Verbot, das immer, wie gesagt, wirkt unmittelbar. Und solche Strategien, wie eben auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal Digital School Story, was wir ja auch an unserer Schule jetzt erstmals durchgeführt hatten, das sind halt Sachen, die wirken halt nachhaltig. Ja, die regen sowohl Kollegium als auch Schüler und Schülerinnen sehr zum Nachdenken an, was sie in dieser Zeit mit dem Smartphone alles geleistet haben, was das alles kann und abseits des bloßen Konsumieren auch mal das Produzieren, was ja eine ganz andere Dimension ist als dieses reine TikTok-Konsumieren die ganze Zeit. Ja, also sehr viel Kreatives passiert auf TikTok und ja, das wäre auch ein bisschen ja, verlogen zu sagen, da ist nur Mist zu finden in TikTok. Wenn ich mir das mal so durchschaue, und ich mache es jetzt eher zu selten, würde ich mal behaupten, eigentlich gar nicht. Aber wenn ich da mal ein Video geschickt kriege und sehe dann, was für kreative Sachen da ablaufen, ist es schon schade zu behaupten, dass das TikTok immer als Zeitverschwendung. Ja, wenn ich es konsumiere, aber auch wenn ich es konsumiere und kriege dadurch neue Ideen und kreiere dann auch was, das ich vorher nicht kannte oder von dem mir nichts bekannt war und ich, selbst wenn ich so nachmache, habe ich doch da schon was gewonnen. Also das darf man nicht so einseitig sehen. Und ich finde eine Sache, die ist noch ganz wichtig, nämlich auch mal die Schüler zu fragen, was die davon halten. Das macht man viel zu wenig. Man hört die ein oder andere Stimme mal wieder aufploppen in den Social-Media-Bereichen, aber das sind dann meistens irgendwelche Schülersprecher auf höheren Ebenen, die sich dann äußern, auch in der Presse, dass man doch bitte auch mal die fragt, um die es geht. Es ist halt so, dass, und da könnte man jetzt viel drüber reden, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, dass die aktuelle Generation, ja, deren Lebensrealität ist halt eine ganz andere, wie die Lebensrealität derer, die lehren. Also wir lehren. Denn kommen ja aus meist so Generation X und Folgegenerationen. Und wenn man das jetzt so in Generationen einteilen möchte und die aktuelle Generation hat einen ganz anderen Start hingelegt, was die Digitalität angeht. Also die starten ja quasi schon von Null an in einer Welt, die sehr digital geprägt ist. Und es ist einfach so, auch wenn man kein eigenes Gerät hat, beobachtet man ja bei deinen Eltern und im Umfeld, bei den Geschwistern eben den Umgang mit digitalen Geräten, der allgegenwärtig ist. Und das ist einfach eine andere Lebensrealität wie unsere, jetzt in dem Fall meine war, wo der Computer eher was für Spezialisten und Nerds war, die ja damit dann auch umgehen können mussten. Und es gab eigentlich keinerlei Grund, warum man einen Computer kauft, außer man hatte ein spezielles Interesse daran. Und diese Realität, die unterscheidet sich extrem einfach von der aktuellen Lebensrealität. Und ich finde, man kann es nicht mit einem, ja, aber das haben wir auch schon so gemacht oder das war ja bei uns auch möglich, abtun. Das funktioniert nicht. Und ich bin schon der Meinung, dass wir Lehrerinnen und Lehrer und auch das ganze Schulsystem die Pflicht hat, sich da schon ein bisschen immer an dem, oder nicht ein bisschen, sondern schon auch zwingend an der aktuellen Generation sich zu orientieren in der Ausbildung der Lehrer, aber auch in der Unterrichtsrealität. Und die kann nicht mehr der Frontalunterricht sein, der funktioniert nicht mehr. Das glaube ich, da gibt es auch überhaupt gar keine andere, ich sage jetzt mal, ja, gar keine andere Möglichkeit mehr. Der Lehrervortrag, ja, der hat ausgedient in deiner Länge, sag ich jetzt mal, wie er früher üblich war, weil einfach auch die Aufmerksamsspanne nicht mehr da ist. Und dann zu sagen, naja, das ist TikTok schuld und wir haben das ja aber auch hinbekommen, dann kann man das jetzt auch erwarten, das ist einfach nicht wahr. Also es ist einfach nicht wahr, zu sagen, dass wenn etwas bei uns funktioniert hat, dann muss das jetzt auch funktionieren. Das ist einfach etwas, wo man sich klar sein muss, das wird nicht mehr hinhauen. Wie auch immer das dann ausschaut und wie auch immer der Wechsel zwischen Input und Selbstaktivität ist, er muss auf jeden Fall angepasst werden, das Verhältnis. Und ja, da sind wir Lehrer natürlich und Lehrerinnen gefragt. Mehr Kompetenz, einfach durch Begleitung, weniger durch Verbote, das wäre so der Wunsch. Und ja, wenn man mal so guckt, das habe jetzt hier auch so eine kleine Pinnwand gefunden mit Umfragen zu Schülermeinungen, dann sieht man schon, dass sich die Schüler darüber bewusst sind und Schülerinnen, dass sie zu viel am Handy sind. Aber ein Handyverbot, das unterstützen die wenigsten, also wirklich dieses morgens abgeben und nachmittags wiederholen. Sie sind sich bewusst, dass man auch ohne Handy lernen können sollen. Also das muss man lernen an der Schule, auch mal ohne Geräte sein zu können. Das muss man aushalten. Da sind sich die meisten im Klaren. Die meisten sagen aber auch, wenn wir kein Gerät haben und wir wollen KI oder dürfen KI bei Phobis, bei Fellowfish und so weiter nutzen, wie sollen wir es dann nutzen? Sollen wir alle in den Computerraum gehen? Wir haben halt auch keine Leihgeräte jetzt für ganze Klassen. Das heißt, nach wie vor, wenn keine Geräte da sind, sind das die einzigen Geräte, die genutzt werden können. Und damit, finde ich, steht und fällt so ein Smartphone-Verbot. Ganz wichtig, wenn Geräte da sind für alle, dann spricht es überhaupt nichts dagegen, diese Smartphones beiseite zu packen. Selbst wenn man sie dann wirklich wegsperrt und man sagt, das braucht man nicht. Ne? Aber wenn man eben keine hat, dann sind wir hier in einer ganz anderen Situation und ja, schwierig. Ja, und Teilhabe zu haben an den Aktivitäten, die die Kinder so machen und tun, wäre natürlich auch schön. Also abschließend an alle, die zumindest ein Grundinteresse haben. Also meine eigenen Erfahrungen zeigen, dass man schon auch immer Teilhabe haben muss. Man muss ab und zu auch mal bei TikTok und Insta reinschauen. Man muss ab und zu auch mal die aktuellen Computerspiele sich anschauen oder wie hier im Podcast eben anhören, um eben auch so ein bisschen Teil zu haben, weil Teilhabe ist etwas, ja, das ist das, was ich am wirksamsten oder für am wirksamsten erachte. Daher tue ich mir das ja auch an hier mit dem Podcast, dass ich immer hoffe, dass man der ein oder die ein oder andere sich ja an der Teilhabe interessiert an den Themen, die im Social-Media-Bereich, im Gaming-Bereich und generell in der Digitalisierung gerade aktuell sind und wichtig sind, wie KI. Und ja, ich glaube, dann wird man recht schnell merken, dass man da einen ganz anderen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen kann, weil sie sich ernst genommen fühlen und weil sie merken, okay, die sind oder der oder die sind oder ist an meiner Lebensrealität interessiert und tut es nicht immer so ab als etwas, was sowieso ja, alleinig zur Verblödung beiträgt und sonst eben gar keinen Nutzen hat. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. und damit macht man sich's zu leicht. Und wie gesagt, wenn man sich ja ein bisschen einen Ruck gibt und Teilhabe passieren lässt, dann glaube ich, hat man viel gewonnen. Und wie gesagt, wird auch von den Schülern akzeptiert als jemand, der ja berechtigt ist, mitreden zu können in der Welt, wo die sich eben aufhalten. Das ist so der Wunsch. Ja, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Überblick, klein war er gar nicht, aber einen Überblick eben geben über die aktuelle Lage, ein bisschen was auch aus meiner eigenen Perspektive liefern. Und vielleicht hat es ja dazu beigetragen, dass man jetzt ein bisschen einen differenzierteren Blick auf das Smartphone-Verbot hat. Als Eltern, als Lehrer, Lehrerin oder eben auch als Schüler. Ich, ja, danke fürs Zuhören und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt.